Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Diesmal wollen wir etwas betrachten über die Tatsache, dass die menschliche Heiligkeit, wie Jesus sie nennt, der göttlichen Heiligkeit vorausgehen muss. Die sogenannte menschliche Heiligkeit, das heißt die Nachahmung der Menschheit Jesu, ist immer die Voraussetzung für das Eintreten in das Leben der Gottheit Jesu. Die menschliche Heiligkeit geht der göttlichen Heiligkeit voraus. Sie bildet die Basis, sie ist deren Grundlage, deren Vorbereitung. So müssen wir zuerst die Menschheit Jesu nachahmen, um dann die Gottheit Jesu nachahmen zu können. Man kann es auch anders noch formulieren, wie Jesus es auch im Buch des Himmels tut. Das Fiat der Erlösung oder das Reich der Erlösung, das Evangelium, das wir kennen aus der Heiligen Schrift, muss dem Fiat der Heiligung vorausgehen, dem Reich der Heiligung, dem Reich des göttlichen Willens. Und so wollen wir uns zuwenden zwei verschiedenen Einträgen, die dieses Verhältnis dieser beiden Arten von Heiligkeit näher beleuchten. Das heißt, Jesus sagt in dem ersten oder in beiden, er erklärt Luisa, warum er auf diese Weise mit ihr vorgegangen ist. Das heißt, er hat sie zuerst auf den Gipfel der menschlichen Heiligkeit geführt, um dort an diesem höchsten Punkt dann die neue, die göttliche Heiligkeit zu beginnen. Und er erklärt auch, was er damit meint, was den Unterschied ausmacht. So werden wir in diesem Vortrag auch ein wenig den Unterschied sehen, der zwischen diesen beiden Arten von Heiligkeit besteht. 9. Mai 1929. Luisa liest selber in ihren ersten Schriften immer wieder, was Jesus sicher auch wollte, weil er ja auch oft sagte, je mehr wir die Schriften lesen, je mehr wir uns damit beschäftigen, je mehr wir die Kenntnisse aufnehmen, umso mehr geben sie Duft und Licht ab. Das heißt, je mehr wir uns damit befassen, umso mehr können sie ihre Wirkungen in uns entfalten, umso besser können wir sie, tiefer können wir sie verstehen, umso mehr können sich die Güter in uns entfalten, können wir die Güter genießen, die im göttlichen Willen enthalten sind. Ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen. So schreibt Luisa, ich hatte im ersten Band meiner Schriften gelesen, wie unser Herr mir gesagt hatte, dass er wollte, dass ich akzeptierte, in den Kampf mit dem höllischen Feind einzutreten. Das waren die Kindheitserinnerungen, der erste Band ihrer Schriften. Hier fällt mir auch ein, alle 36 Bände sind im Internet zu bekommen, auf verschiedene Art und Weise, aber auch bei Manfred Anders auf seiner Homepage luisapicaretta.de. Luisa Picaretta, ein Wort zusammengeschrieben.de. Bei ihm kann man alle 36 Bände auf dem Bildschirm anschauen, man kann sich's auch herunterladen oder ausdrucken. Und in den Kindheitserinnerungen wird berichtet, wie sie mehrmals den harten Prüfungen mit dem höllischen Feind ausgesetzt wurde. Es war eine längere Zeit, sogar über 3 Jahre, wo diese Prüfungen ganz extrem waren, wo sie nur mit dem großen, mit dem starken Beistand Mariens, mit der Hilfe des Himmels durchhalten konnte. Das sind Prüfungen, von denen wir keine Vorstellung haben, wo es sogar so weit ging, dass die Dämonen, die ihr ja dann auch sichtbar erschienen sind, an ihrer Bettwäsche gezerrt haben und gedroht haben, sie mit sich in die Hölle hinabzureißen. Und Jesus wollte damals, dass sie einwilligt in diese Prüfungen. Und so dachte ich bei mir selbst, schreibt sie hier 1929, mir scheint, dass hier ein Widerspruch besteht, denn Jesus hat mir oft gesagt, jemand, der in seinem göttlichen Willen lebt, ist weder Versuchungen noch Beruhigungen ausgesetzt. Das ist auch richtig, er hat es wirklich mehrmals so gesagt, im göttlichen Willen ist alles Friede, da gibt es keinen Kampf, keine Versuchungen, keine Verlockungen zum Bösen, keine Beunruhigungen, alles ist Friede. Der Friede ist sozusagen das erste, das wichtigste Element, damit der göttliche Wille überhaupt in einer Seele wirken kann. Noch hat der Feind die Macht, in das göttliche Fiat einzutreten, denn es würde ihn mehr brennen als das Feuer der Hölle selbst. und um nicht noch mehr verbrannt zu werden, läuft er vor der Seele davon, die in ihm lebt. Auch das finden wir in den Schriften Luisas, dass der Feind es scheut, ja, dass er es tunlichst vermeidet, in die Nähe dieser Seele zu kommen, in diesem Beispiel oder in diesem Fall Luisa. Er hat sich ihr nicht genähert, außer auf Befehl von Gott hin, aber er hat es tunlichst vermieden, in ihre Nähe zu kommen. Sie schreibt auch irgendwo, seit vielen Jahren hat sie nicht mehr gewusst, was eine Versuchung ist. Nun, während ich darüber und über viele andere Dinge nachdachte, sagte mein guter Jesus, der sich in meinem Inneren bewegte, zu mir. Es ist immer das Gleiche, er bewegte sich in ihrem Inneren, weil er ja in ihr lebte, real, wirklich. Nicht nur mystisch, sondern real. Und so sprach er zu Luisa aus ihrem eigenen Inneren. Meine Tochter, du irrst dich, es gibt keine Widersprüche. Du musst wissen, dass es nötig war, da ich dich auf eine ganz besondere Weise rufen sollte, in meinem göttlichen Willen zu leben. Und er sagt dann auch gleich, was er damit meint. Luisa war auf eine ganz besondere Weise gerufen. Ihr Auftrag war es nämlich, so sagt Jesus hier, ihn dir bekannt zu machen und durch dich die Heiligkeit des Lebens in ihm anderen bekannt zu machen, damit er auf Erden herrschen möge. Das war ihr Auftrag. Luisa war jene unter uns allen, der göttliche Wille bekannt gemacht wurde, und durch sie sollte die Heiligkeit des Lebens im göttlichen Willen den anderen bekannt werden, damit er auf der ganzen Erde herrscht. Und Jesus sagt hier eben, es war nötig, in dir die gesamte menschliche Heiligkeit zu zentrieren, um sie in dir aufzuzehren und mit der wahren Heiligkeit des Lebens in meinem Wollen den Anfang zu machen. So erklärt er hier diesen Punkt, den wir zu Beginn angesprochen haben. In Luisa musste die gesamte menschliche Heiligkeit zentriert werden. Das bedeutet alle Arten der Heiligkeit, die es gibt. In einem Brief von Don Annibale di Francia finden wir eine Aufzählung von mehreren Arten dieser menschlichen Heiligkeit. Es gibt die Heiligkeit der Büßer, der Bekenner, der Einsiedler, der Jungfrauen und so weiter. Das ist hier gemeint. Also alle Arten, alle Wege der menschlichen Heiligkeit, die bekannt sind, mussten in Luisa zentriert werden. Das heißt, Gott musste sie alle in ihr finden. Und im Brief von Don Annibale wird gesagt, dies ist notwendig für jede Seele, die im göttlichen Willen lebt. Man muss in einer solchen Seele die ganze menschliche Heiligkeit zentriert, also konzentriert vorfinden. Das gilt auch für uns, die wir im göttlichen Willen leben wollen. Und warum ist dies notwendig? Jesus sagt hier in 1929, um sie, die menschliche Heiligkeit, in dir aufzuzehren und mit der wahren Heiligkeit des Lebens in meinem Wollen den Anfang zu machen. Die menschliche Heiligkeit muss aufgezehrt werden, das heißt, sie muss zur Vollendung, zur Erfüllung gelangen. Es darf nichts mehr ausständig sein, sondern Luisa muss die menschliche Heiligkeit wirklich ganz leben, ohne dass ihr etwas fehlt, also aufzehren. Sie muss wirklich an ihren Schlusspunkt kommen. Und hier kann die wahre Heiligkeit, das ist eigentlich in den Augen Gottes die wahre Heiligkeit, es ist die Heiligkeit des Lebens in seinem Wollen, den Anfang machen. Und deshalb wurde sie, wie sie eingangs Überlegungen niedergeschrieben hat, wurde sie diesen Angriffen oder diesen Kämpfen mit dem Feind ausgesetzt. Es war notwendig für sie, dass sie so tief und so schwer, so geprüft wurde, da die Gabe so groß ist. Jetzt muss das Menschliche in ihr vollkommen gereinigt und entleert werden. Und das geht nur durch massive Prüfungen. Jesus erklärt hier weiter, die Heiligkeit in der menschlichen Ordnung sollte der Fußschemel sein. Für den Thron der Heiligkeit in der Ordnung meines göttlichen Willens. Das heißt, sie sollte der Thron sein, sie sollte der Fußschemel sein, der Thron der Heiligkeit in der Ordnung meines göttlichen Willens. Der göttliche Wille sollte auf diesem Thron sitzen können, er sollte seine Füße darauf stellen können. Also die menschliche Heiligkeit ist Grundlage, Basis, Fundament. auf dem der göttliche Wille dann stehen kann, sitzen kann, ruhen kann. Und deshalb, sagt Jesus, sprach ich zu dir von Anfang an, als ich dich in den Stand des Opfers und zu allem, was du während dieser Zeit erlitten hast, gerufen habe, und fragte dich, ob du einwilligen würdest. Also Leben im göttlichen Willen bedeutet, Opfer zu sein. Jesus sagt an einer Stelle, er war Opfer des Inneren des Menschen, denn es geht um die Wiederherstellung, die Neuordnung seines Inneren. Und dies verlangt Opfer, es verlangt sozusagen diese Sühne, diese Wiedergutmachung. Sühne ist Wiedergutmachung, das ist Wiederherstellung, Wiederherstellung des Inneren des Menschen. So könnten wir sagen, dass das Leben im göttlichen Willen ein ganz besonderer, außerordentlicher Ruf zur Sühne ist. Eine Sühne, die nicht teilweise wiederherstellt, sondern alles wiederherstellt. Das ist die Berufung zur Sühne, das ist die vollkommene Sühne. Das hat nichts Erschreckendes an sich, sondern durch dieses Leiden, das freiwillig angenommene Leiden einer Seele, die im göttlichen Willen lebt, wird die gesamte Menschheit neu geordnet in Gott, in der ersten Ordnung des göttlichen Willens wiederhergestellt. Und das geschieht durch freiwillige Leiden. Deshalb sagt Jesus hier, er fragte sie, ob sie einwilligen würde in die Leiden, die er ihr gibt. Und nachdem du eingewilligt hast, also Jesus sagt hier ganz klar, er fragte sie und sie willigte ein, versetzte ich dich in diesen Zustand des Leidens. Er tut es erst dann, wenn wir zustimmen. Im göttlichen Willen gibt es keine unfreiwilligen, keine erzwungenen Leiden. Jesus erklärt auch hier gleich, warum. Von dir wollte ich freiwilliges Leiden, kein erzwungenes. Denn er sagt dann später auch gleich, das freiwillige Leiden gefällt ihm, aber das Erzwungene, das Aufgezwungene, wie Krankheiten, Unglücksfälle, dieses unfreiwillige Leiden gefällt ihm nicht. Freiwilliges Leiden gefällt ihm, denn er selbst und seine Mutter nahmen nur freiwillige Leiden auf sich. Und warum Jesus dieses freiwillige Leiden haben will, erklärt er auch den Zweck. Der Zweck für dieses freiwillige Leiden ist jener. Das Ziel war es nämlich, denn es war dein Wille, den ich sterben lassen wollte. Also durch das freiwillige Leiden stirbt der menschliche Wille, der Eigenwille. Es gibt so viel Leiden in der Welt, das aber nicht diese Frucht bringt. Die Menschen lassen ihren Willen nicht sterben. Und hier sehen wir auch den Grund. Es ist nämlich kein freiwilliges Leiden. Es ist ein Leiden, das über sie kommt, dem sie gerne entrinnen würden und wo sie auch alles tun, um ihm zu entkommen. Und sie leiden, ohne aber diese Frucht zu gewinnen, zu genießen. Sie kommen nämlich nicht so weit, dass sie frei werden von ihrem Eigenwillen, der sich Gott widersetzt. Deshalb ist dieses erzwungene Leiden, das so häufig in der Welt vorkommt, nicht so fruchtbar, es gefällt Gott nicht. Und Jesus hat aus dem Grund, weil er ihr Ich sterben lassen wollte, dieses freiwillige Leiden von Luisa erbeten. Sie hat frei zugestimmt und damit hat sie auch zugestimmt, dass sie sich befreien lässt, dass sie sich das Ich nehmen lässt. Und Jesus sagt weiter, und über deinem Willen, beinahe wie eine kleine Flamme, die ausgelöscht ist, wollte ich das große Feuer der Sonne meines Fiat entzünden. Also er vergleicht hier den eigenen Willen des Menschen, den freien Willen des Menschen, mit einer kleinen Flamme, die ausgelöscht ist. Also die man gar nicht sieht, diese Flamme, die ist wie unter der Asche. Und über dieser kleinen Flamme, die wie ausgelöscht ist, wollte er das große Feuer der Sonne meines Fiat entzünden. Hier sehen wir im Vergleich, wie winzig klein der menschliche Wille ist. Er muss sich praktisch auslöschen, er muss sich unter der Asche begraben. Und über dieser Asche, über dieser glühenden Asche kann Gott das Feuer, das große Feuer, die große Sonne seines Fiat entzünden. Und hier spricht er dann über das freiwillige Leiden, was ich vorhin andeutete. Freiwilliges Leiden ist etwas Großes vor unserer höchsten Majestät. Und deshalb konnte unser Wille über dem Tod deines Willens, getränkt mit Leiden, die Herrschaft führen. und konnte dich disponieren, das größere Gut seiner Kenntnisse zu empfangen. Hier sagt er auch wieder wichtige Dinge. Freiwilliges Leiden ist etwas Großes vor Gott. Die freiwilligen Leiden bringen nämlich den Menschen zur Herrschaft. Jesus sagt auch an anderer Stelle, Leiden bedeutet herrschen. Durch das Leiden gelangt der Mensch zur Herrschaft über sein Inneres. Und es gibt nur diesen einen Weg. Nur durch das Leiden kommt der Mensch so weit, dass er seine Leidenschaften, sein Inneres, seine inneren Kräfte beherrschen lernt. Er sagt hier auch, der Tod deines Willens getränkt mit Leiden. Also er wusste, er sagt ganz klar, sie wurde durchdrängt, überschwemmt von Leiden. Und nur so konnte der göttliche Wille zur Herrschaft im Menschen kommen. Denn wenn ich so weit komme, über meine Leidenschaften, über meine inneren Kräfte zu herrschen, dann ist es ja der göttliche Wille, der die Herrschaft über meinen eigenen menschlichen Willen gewinnt. Mein Wille gibt sich unter die Herrschaft des göttlichen Willens. Das bedeutet, der göttliche Wille ist es, der mehr und mehr zur Herrschaft in meinem Inneren kommt. Und das disponiert die Seele, die Kenntnisse des göttlichen Willens aufzunehmen. Es war ja auch so, dass Jesus zuerst Luisa durch diese Leiden geführt hat, in diese Leiden hinein und durch sie hindurch. Er hat sie umgewandelt, er hat sie erneuert. Sie hat begonnen, im göttlichen Willen zu leben. Und dann hat er ihr die Kenntnisse mitgeteilt. Wir finden dieses Dokument in den Schriften ganz deutlich, denn erst 1914 hat Jesus begonnen, ausführlich über seinen göttlichen Willen zu sprechen, diese Kenntnisse ihr mitzuteilen. 1914 hat Luisa schon lange im göttlichen Willen gelebt. 1889 nahm sie den göttlichen Willen in Besitz. Im Jahr 1900 ging sie oder machte sie sich fest im Zentrum des göttlichen Willens. Das heißt, sie trat nicht mehr, sie bildete keine Wolken mehr, keine Leerräume. Sie trat nicht mehr aus Gott heraus, aus seinem Zentrum. Es ist etwas anderes, aus Gott oder aus dem Zentrum des göttlichen Willens herauszutreten oder ganz aus dem Reich des göttlichen Willens. Ganz aus dem Reich des göttlichen Willens heraustreten bedeutet die Gabe verlieren. Aber aus Gott oder aus seinem Zentrum herausgehen bedeutet, menschliche Akte zu tun, Ablenkungen, Beunruhigungen, Aufregungen, Wolken bilden, Leerräume bilden. Und Luisa lebte also schon 14 Jahre im Zentrum des göttlichen Willens, als Jesus begann, ihr ausführlich die Kenntnisse mitzuteilen. So sehen wir, sie wurde zuerst vorbereitet, sie hat schon lange gelebt im göttlichen Willen und dann kamen erst die Kenntnisse. Und Jesus fährt hier fort, war es nicht mein Leiden, ganz freiwillig. Niemand konnte es mir auferlegen, dass das große Gut der Erlösung bildete. Also er sagt hier, bei ihm war es genauso. Er hat es bei Luisa so gemacht, wie er bei sich selber vorgegangen ist, wie die Ordnung in seinem Leben war. Bei Jesus war es nämlich auch so, dass sein Leiden, das er ganz freiwillig erduldet hat, das große Gut der Erlösung gebildet hat. Und er fährt fort, so war alles, was du zu jener Zeit gelitten hast, nichts anderes als die Vervollständigung der Ordnung der Heiligkeit menschlicher Art. Also so wie Jesus mit seinem Leiden die Erlösung bildete, so hat er in Luisa die Ordnung der menschlichen Heiligkeit vervollständigt. Also auch ähnliche Weise, auf der Ebene der Erlösung, auf der Ebene der menschlichen Heiligkeit. Die Erlösung bildet ja die menschliche Heiligkeit. Jesus hat uns in der Erlösung alles gegeben, was wir für unsere sogenannte menschliche Heiligkeit brauchen. Menschliche Heiligkeit ist ja das, wo der Mensch mit seinem eigenen Willen bestrebt ist, den Willen Gottes zu tun. Die göttliche Heiligkeit im Unterschied ist nicht, dass der Mensch mit seinem Willen den Willen Gottes tun will, sondern er lässt Jesus in seinem eigenen Inneren den Willen Gottes tun. Also der göttliche Wille selbst ist es, der den göttlichen Willen tut. Das ist die göttliche Heiligkeit. Und als Jesus Luisa in dieser Zeit des Leidens führte und als er die menschliche Heiligkeit in ihr vervollständigt hat, Damals hat er beinahe nichts über die Heiligkeit des Lebens in seinem göttlichen Willen gesprochen, zu ihr. Denn er sagt den Grund: Ich wollte eine abschließen, um die andere zu beginnen. Es war noch nicht die Zeit war noch nicht reif. Als Luisa auf dem Weg war, die Ordnung der menschlichen Heiligkeit zu vollenden, dann ging es um eben dieses Thema. Da ging es um die Tugenden, um das Kreuz, um die Liebe, aber es ging noch nicht um die Kenntnisse des göttlichen Willens. Das wäre zu früh gewesen. Sie wäre noch nicht bereit gewesen. Sie hätte es noch nicht verstehen können. Bei uns ist es genau das Gleiche. Also Jesus sagt hier auch, er wollte die eine abschließen und die andere beginnen. Also wir müssen auch diesen Weg gehen, dass wenn wir im göttlichen Willen zu leben beginnen, Gott uns zuerst einmal auf diesen Gipfel der menschlichen Heiligkeit führt. Er tut alles, damit wir dieses Ziel erreichen, die menschliche Heiligkeit vollenden. Wir müssen diesen höchsten Punkt erreichen, damit die Heiligkeit des Lebens im göttlichen Willen beginnen kann, damit wir die Gabe in Besitz nehmen können. Es ist genauso wie bei Luisa. Luisa kam auf diesen Gipfel der menschlichen Heiligkeit und an diesem einfachen, höchsten Punkt nahm sie die Gabe in Besitz. Dieser höchste Punkt ist, so beschreibt es Vater Joseph Januzzi in seinen Schriften, die Herrlichkeit der Schöpfung, Band 5 aus dem Salvator Mundi Verlag. Dieser höchste, einfache Punkt ist jener Punkt, wo der Mensch von den bösen Neigungen befreit wird, vom Herd der Begierde, Fomes Peccati. An diesen höchsten Punkt müssen wir kommen, um die Gabe in Besitz zu nehmen. Denn die ganze menschliche Natur, Seele und Leib müssen gereinigt sein von aller Verderbnis. Das ist hier gemeint. Gereinigt von der bösen Begierlichkeit. Und durch diese Leiden, die Jesus Luisa auferlegt hatte, kam sie an diesen höchsten Punkt. Bei uns wird es ähnlich sein. Es braucht nicht nur Leiden, es braucht Kenntnis und Verständnis, es braucht Losschälung, es braucht die Tugenden, es braucht vor allem aber die Liebe, dass wir so weit kommen. Wir müssen auch die menschliche Heiligkeit in uns abschließen, wenn wir die Gabe in Besitz nehmen wollen. Und Jesus sagt hier weiter: Und als ich sah, dass du mir nichts von dem, was ich wollte, verweigertest, selbst um den Preis deines Lebens, und da du mir nichts verweigert hast, also tatsächlich es nicht getan hast, machte mein Wille seinen Weg und erlangt sein Leben in dir zurück. Also da ging dann der göttliche Wille seinen Weg in die Seele Luisas hinein, in ihren Akten, und er erlangt sein Leben sukzessive Akt um Akt in der Luisa zurück. Und dein Wille verlor den Weg und befand sich im kontinuierlichen Akt des Sterbens. Dies geschieht bei jedem Akt, den wir tun, bei jedem Atemzug, Herzschlag, Schritt, Gedanken, Wort und Werk. Der göttliche Wille macht seinen Weg und erlangt sein Leben im Menschen zurück. Und der menschliche Wille verliert den Weg und stirbt kontinuierlich, er hält sich geopfert, er verzichtet darauf, in Erscheinung zu treten, einen Akt des Lebens zu tun, unsere Handlungen zu beleben. Und so offenbarte sich mein Wille, also nach einem langen Prozess dieses Absterbens des menschlichen Willens und des Zurückerlangens des Lebens des göttlichen Willens, hat der göttliche Wille begonnen, sich zu offenbaren und erzählte dir seine lange Geschichte, sein Leiden und wie er sich danach sehnt, zu kommen, um inmitten der Geschöpfe zu herrschen. Er leidet ja darunter, dass die Menschen ihn nicht herrschen lassen. Und wie er sich danach sehnt zu kommen, das finden wir wirklich ja, Seite um Seite in den Schriften von Luisa Picarita, dieses Leiden des göttlichen Willens und seine Sehnsucht nach der Herrschaft in unserem Innern. Jesus sagt weiter: Mein Wort ist Leben. Und das sagt er auch sehr oft. Sein Wort ist schöpferisch, es bringt das hervor, was es sagt. Es übergibt das, was es sagt. Wenn er spricht, wenn er sich mitteilt, dann sind diese Kenntnisse göttliches Leben, das wie Same in unsere Seele gelegt wird und zu wirken beginnt. Und er sagt: Und da ich zu dir über mein Fiat sprach, mehr als ein zärtlicher Vater, bildete ich sein Leben in dir. In der Heiligen Schrift spricht Jesus über die Erlösung. Er spricht die Gleichnisse, die Evangelien. er lehrt die Sakramente. Aber zu Luisa hat er über etwas anderes gesprochen. Er sprach zu ihr über sein Fiat. Und daher hat er auch das Leben des Fiat in Luisa gebildet. Denn du hättest nie verstanden, was meinen Willen betraf, wenn du nicht sein Leben in dir hättest. Also zuerst musste das Leben des Fiat in Luisa gebildet werden, damit sie dann diese weiteren, tieferen Kenntnisse über den göttlichen Willen verstehen könnte. Denn er ist es, der das Leben dessen bildet, der ein wahres Interesse daran hat, um ihn zu verstehen und zu verteidigen. Das Erste, was der göttliche Wille tut in einer Seele, ist, sein Leben zu bilden, damit die Seele dann die Kenntnisse verstehen kann und verteidigen kann. Was nicht das Leben eines Menschen bildet, das tritt in die zweite Ordnung ein und nicht in die erste. Und man fühlt nicht die wahre Liebe, die man für das eigene Leben haben kann. Jesus unterscheidet oft die erste Ordnung, das ist die Ordnung des göttlichen Willens. Die zweite Ordnung, das ist alles, was zu den Geschöpfen gehört, was zeitlich, was begrenzt ist, was erschaffen ist. Also der göttliche Wille ist die erste Ordnung, das heißt, er bildet das wahre Leben des Menschen. Der Mensch ernährt sich vom göttlichen Willen. Jesus sagte ja, meine Speise ist es, den Willen meines Vaters zu tun. Die zweite Ordnung, man könnte sagen, wenn jetzt der Mensch eine Frucht ist im göttlichen Willen, dann nimmt er zuerst einmal den göttlichen Willen. Er nimmt mit dieser Frucht den göttlichen Willen. Er erkennt ihn, er nimmt ihn an, er liebt ihn, er dankt ihm. Und in der zweiten Ordnung nimmt er dann den Geschmack, die Farbe, die Süßigkeit, die Eigenschaften. Das heißt, alles, was der Schöpfungsordnung angehört von dieser Frucht. Und seit dem Sündenfall ist es eben so, dass der Mensch das Erste gar nicht kennt, die erste Ordnung gar nicht kennt. Er nimmt den göttlichen Willen gar nicht auf, sondern nur mehr die zweite Ordnung, nur mehr die Schale, die Rinde, also die Kalorien, die Nährstoffe, die Farbe, die Süßigkeit, den Genuss. Aber nur wenn wir den göttlichen Willen kennen und ihn aufnehmen, nur so kann sich sein Leben in uns bilden. Und so hat Jesus, so hat der göttliche Wille sein Leben in Luisa gebildet. Und so, sagt er hier, bildete sich das Leben meines Fiat selbst in dir, das Leben des göttlichen Willens. Und ich konnte dir alle seine Kenntnisse anvertrauen, um ebenso viele andere Leben von ihm in den Geschöpfen bilden zu können. Also Luisa hat auch die Kenntnisse durch die Kenntnisse hat sie auch alle Leben angenommen, aufgenommen, in sich getragen, die dann in uns gebildet werden sollen. Denn die Kenntnisse sind Leben. Das Wort Gottes, das Wort Jesu über sein Fiat, das sind alles Leben. Und Luisa hat das nicht nur für sich aufgenommen, sondern für uns alle, die wir durch die Aufnahme der Kenntnisse sein Leben in uns empfangen und bilden können. Und außerdem sagt er hier, ich sollte mit dir tun, was ich an mir selbst tat. Als ich auf die Erde kam, beobachtete ich alle Gesetze. Ich unterwarf mich allen Opfern des alten Gesetzes auf vollkommene Weise, wie niemand anderer sie je bis zu dieser Zeit eingehalten hatte. Also das ganze mosaische Gesetz. Und Luisa hat es ähnlich getan. An ihr hat er ähnlich gehandelt. Und er spricht weiter von sich, und nachdem ich alles in mir vollendet hatte, indem ich in meiner Menschheit all die Gesetze und die Heiligkeiten der alten Welt aufgezehrt hatte, schaffte ich sie ab und machte den Anfang des neuen Gesetzes der Gnade und der neuen Heiligkeit, die ich auf die Erde brachte. Und mit Luisa hat er es ähnlich gemacht. Jesus hat den alten Bund abgeschlossen und beendet, die Heiligkeit, die man damals gekannt hat, und er hat eine neue Heiligkeit, das Gesetz der Gnade, gebracht. Er hat das mosaische Gesetz sozusagen abgeschafft und das Gesetz der Gnade gebracht auf die Erde. Und mit Luisa war es ähnlich. Sie hat das Gesetz des neuen Bundes vollendet. und die menschliche Heiligkeit sozusagen abgeschafft, muss man sagen. Denn sie brachte die neue, die göttliche Heiligkeit, die Heiligkeit des göttlichen Willens auf die Erde. Sie ist diejenige, die das dritte Fiat auf die Erde gebracht hat. Und so sagt Jesus auch hier, ich habe in dir die Leiden zentriert, die Opfer, die Kämpfe der gegenwärtigen Heiligkeit. Also Jesus hat in ihr alle Leiden zentriert, die in der menschlichen Heiligkeit bekannt sind, um sie zu vollenden und deshalb die neue Heiligkeit des Lebens in meinem Willen wieder beginnen zu können. Wieder beginnen, denn Adam und Eva hatten ja schon in ihr gelebt und haben aber diese Heiligkeit verloren. Das ist das Fiat Voluntas Tua, auf Erden wie im Himmel. Das bedeutet, den Willen Gottes zu tun, aber nicht mit dem eigenen menschlichen Willen, sondern den göttlichen Willen zu nehmen und anzunehmen als die Quelle des Lebens, als den Motor für alles, was ich tue. Und wenn ich vom göttlichen Willen lebe, von ihm nehme, dann ist das etwas ganz anderes als im menschlichen Willen. Der göttliche Wille wirkt universell. Er ist ewig. Der menschliche Wille wirkt nur begrenzt in seinem Umfeld. Aber Gott ist Gott. Wenn Gott etwas tut und alles, was Gott tut, das ist ewig und universell. Und so wird auch alles, was wir tun, ewig und universell, wenn wir einen bloßen Willensakt tun und es wollen, dass unsere Handlungen nicht mehr vom menschlichen Willen, sondern vom göttlichen Willen belebt sind. Das ist eine ganz andere Dimension. Geistigerweise treten wir ein in die Sphäre der Ewigkeit. Wir handeln so, wie Gott handelt. Wir sind ihm ähnlich. Und das ist das Fiat Voluntas Tua auf Erden wie im Himmel. Nicht bloß den Willen Gottes tun, die Gebote erfüllen, das haben wir ja schon getan, sondern es kommt jetzt das Neue, dass wir es nicht mit unserem menschlichen Willen tun, sondern dass wir den göttlichen Willen in uns tun lassen, was er selber will. Nun, was sind diese Widersprüche, von denen du sprichst? Wenn die Seele in mein Wollen eintritt, um darin ein immerwährendes Leben zu führen, kann sich ihr der Feind nicht nähern. Also hier geht Jesus auf die eingehenden Fragen und Zweifel von Luisa ein. Sie hat sich ja gedacht, im göttlichen Willen gibt es hier keine Versuchungen, keine Beunruhigungen. Der Feind hat ja gar keine Macht, in das göttliche Fiat einzutreten. Und Jesus hat jetzt vorhin erklärt, wie er sie geprüft hat, durch Leiden geführt hat, das war alles noch auf der Ebene des menschlichen Willens. Hier hat der Feind noch Zutritt. Es ist ihm gestattet, die Seele zu prüfen, sich ihr zu nähern. Aber wenn die Seele in den göttlichen Willen eintritt und darin ein immerwährendes Leben führt, das bedeutet auch, sie geht nicht mehr heraus. Einer solchen Seele kann sich der Feind nicht nähern. Jesus sagt hier, seine Sicht wird durch das Licht meines Fiat geblendet. Noch kann er sehen, was das glückliche Geschöpf in diesem göttlichen Licht tut. Ist das Geschöpf im göttlichen Fiat eingeschlossen, wie ein Funke in der Sonne eingeschlossen ist, dann ist es dem Feind nicht möglich, er ist außerstande, sich einer solchen Seele zu nähern. Er müsste sich Gott nähern können, er müsste in den Himmel eintreten können, um eine solche Seele berühren zu können, um sie angreifen zu können. Und das ist absolut unmöglich. Er kann nicht einmal erkennen, was das glückliche Geschöpf im Fiat tut in diesem Licht. Er ist geblendet, er ist blind. Der Feind hat keine Ahnung, was die Heiligen im Himmel, was die Engel im Himmel tun. Er kann es nicht sehen. Er ist blind für das Licht. Das Licht schirmt sich von allem ab. Es beherrscht alle, es ist unberührbar, es lässt sich nicht beleidigen, noch beleidigt es. Und wenn jemand es berühren oder in seine Hände drücken möchte, entflieht es mit bezaubernder Geschwindigkeit und beinahe ausgelassen besprüht es ihn mit Licht. Das ist ein Bild für die Sonne. Die Sonne steht weit über der Erde und gibt allen ihr Licht. Wer könnte sie berühren? Wer könnte über die Sonne herrschen? Wer könnte die Sonne ihr Licht beleidigen? Es ist uns nicht möglich. Wir können die Sonne nicht daran hindern, uns ihr Licht zu geben. Das ist hier gemeint. Der göttliche Wille ist genauso. Dieses Licht, es berührt alles, es umfasst alle, es tut allen Gutes, aber es lässt sich selbst von niemandem berühren. So ist mein göttlicher Wille. Er schließt die Seele in sein Licht ein, dieses Licht stellt alle Übel in den Schatten. Und für das Geschöpf, das vom Licht lebt, verwandelt sich alles in Licht, in Heiligkeit und immerwährenden Frieden. Also Jesus bestätigt hier die Überlegungen der Luisa, die sie am Anfang hatte. Im göttlichen Willen ist alles immerwährender Friede, alle Übel sind in den Schatten gestellt, alles wird zu Licht. Und so sagt er hier weiter, so verschwinden die Übel und verlieren den Weg, die Beunruhigungen, die Leidenschaften, die Sünde. Ihnen bleiben die Beine gebrochen und sie können nicht mehr gehen. Sei deshalb aufmerksam und lass dein Leben in meinem Fiat kontinuierlich sein. Im Eintrag vom 20. November 1929, das ist Band 27, erklärt Jesus diesen Zusammenhang auch, aber mehr aus der Sicht Zusammenhang zwischen Erlösung und Reich des göttlichen Willens. Er spricht über Schöpfung und Erlösung und den Unterschied von der Erlösung, Reich des menschlichen Willens, und der Heiligung, Reich des göttlichen Willens. Er spricht hier auch über die Schöpfung und die Erlösung. Er sagt nämlich, er tut die kleineren Dinge zuerst und dann die größeren Dinge. Also begann er mit der Schöpfung, ging dann weiter zur Erlösung und dann kam die Heiligung. Die Schöpfung war in diesem Sinne das Kleinere, die Erlösung das Größere und die Heiligung wird das Größte sein. Hier übergehe ich die Einleitung Luisas, die sich Sorgen machte wegen des Drucks der Schriften, die sie verfasst hatte. Jesus sagt zu ihr, sie hat sich Sorgen gemacht, also sie war entmutigt, sie war bis ins Mark ihrer Gebeine erschüttert und bedrückt, bekümmert. Und Jesus sagte zu ihr, es ist immer dasselbe, er will nicht, dass wir bedrückt sind, dass wir mutlos sind. Meine Tochter, Mut, verliere nicht den Frieden. Er erklärt auch jetzt gleich wieder, warum. Frieden ist mein Duft, meine Luft. Er ist die Wirkung, die mein Atem hervorbringt. So fühle ich mich in der Seele, in der kein Friede ist, nicht in meinem königlichen Palast. Ich fühle mich nicht wohl. Also der göttliche Wille, Jesus, fühlt sich in der Seele nicht wohl, die keinen Frieden hat. Mein eigener göttlicher Wille, der von Natur aus Friede ist, findet sich selbst wie die Sonne, wenn Wolken gegen das Licht vorrücken und die Sonne daran hindern, in ihrer Fülle über die Erde zu leuchten. Man kann sagen, wenn die Seele nicht ganz Friede ist, dann ist es, wie immer die Umstände auch sein mögen, wie ein Regentag für sie. Also die Seele soll eigentlich immer Frieden haben, egal wie die Umstände sind. Im göttlichen Willen ist das so. Wenn eine Seele ganz im göttlichen Willen lebt, ohne Beimischung von etwas Menschlichem, dann hat sie immer den Frieden. Und wenn die Seele nicht ganz Friede ist, dann ist es wie ein Regentag für sie. Die Sonne meines Willens fühlt sich wie behindert, ihr Leben mitzuteilen, ihre Hitze, ihr Licht. Und so sagt Jesus, er drückt hier diesen Wunsch aus, deshalb beruhige dich und bilde nicht Wolken für mich in deiner Seele. Sie verletzen mich und ich kann nicht sagen, ich bin in diesem Geschöpf in immerwährendem Frieden mit meinen Freuden, mit meinem Licht von meinem himmlischen Vaterland. Also er findet den Frieden nicht, seine Freude nicht, sein Licht nicht. Er findet nicht das, was er in seinem himmlischen Vaterland findet, was er sozusagen gewohnt ist, was er kennt, was ihm vertraut ist, was ihm lieb ist. Nun, Tochter meines Wollens, du musst wissen, dass ich Ordnung bin. Und deshalb sind alle meine Werke geordnet. Jetzt spricht er über das, was ich zuerst angedeutet habe, Schöpfung, Erlösung, Heiligung. Er geht immer nach, wie man sagen könnte, System vor. Es hat alles ein Konzept, er hat einen Plan. Sieh, wie geordnet die Schöpfung ist. Der Zweck der Schöpfung war der Mensch, doch erschuf ich den Menschen nicht zuerst. Hätte ich es getan, wäre sie nicht geordnet gewesen. Wo hätte ich den Menschen hinsetzen sollen? Wo hätte ich ihn hinstellen sollen? Ohne Sonne, die ihn erleuchten würde, ohne das Gewölbe der Himmel, die als Raum für ihn fungieren sollten, ohne Pflanzen, die ihn nähren sollten, alles wäre Unordnung gewesen. Und mein Fiat ordnete neu und schuf alles, und nachdem es die schönste Wohnstätte gebildet hatte, erschuf es den Menschen. Also zuerst die kleineren Dinge, dann die größeren, zuletzt der Mensch, weil er das größte Werk Gottes war in der Schöpfung. Zeigt sich nicht die Ordnung deines Jesus darin? Nun, auch für dich, jetzt geht es wieder um das Thema, das wir hier haben, auch für dich sollte ich die Ordnung einhalten. Und selbst wenn es unser erster Zweck war, dir unseren göttlichen Willen bekannt zu machen, damit er wie ein König in seinem königlichen Palast herrscht, und während er dir seine göttlichen Unterweisungen gab, solltest du die Botin sein, ihn anderen bekannt zu machen. Das kennen wir vom 9. Mai 1929. Er sollte in Luisa herrschen, er sollte sich ihr bekannt machen und durch sie der ganzen Welt bekannt werden. Und sie sollte alle seine Unterweisungen aufschreiben. Und jetzt kommt dieser Vergleich mit der Schöpfung. Zuerst beginnt Jesus mit den kleineren Werken. Es war im Falle der Luisa eben auch notwendig, er konnte nicht gleich über seinen göttlichen Willen sprechen. Er musste zuerst das Werk der Erlösung, das Werk, das Reich der menschlichen Heiligkeit in Luisa vollenden. Er erklärt dieses am Vergleich mit der Schöpfung. Wie er in der Schöpfung zuerst das ganze Universum erschuf und dann zum Schluss den Menschen kommen ließ, so war es auch in Luisa. Er hat die ganze Erlösung, die ganze menschliche Heiligkeit vollendet. Doch war es, wie in der Schöpfung, nötig, den Himmel deiner Seele vorzubereiten. Also es wurden Vorkehrungen und Vorbereitungen getroffen. Der Himmel ihrer Seele musste disponiert werden für das Reich des göttlichen Willens. Luisa war auch nicht gleich bereit, die Gabe des göttlichen Willens in Empfang zu nehmen. Bei uns dasselbe. Wir brauchen eine Vorbereitung. Es war nötig, den Himmel deiner Seele vorzubereiten, ihn mit Sternen zu übersehen. Und er sagt doch jetzt, was er damit meint, ihn mit Sternen zu übersehen, durch die vielen Worte über die schönen Tugenden, die ich dir mitgeteilt habe. Wenn wir in den ersten Bänden schauen, wie viel spricht Jesus da über die Tugenden? Er hat sie ihr erklärt und sein Wort, sein schöpferisches Wort, hat in sie die Tugenden wie Samen hineingelegt, damit sie in ihr wachsen und reifen konnten. Ich habe vor, auch einen solchen Vortrag über die Tugenden zu machen. Denn es ist so wichtig für uns, wir können ohne die Tugenden nicht im göttlichen Willen leben. Wir müssen zu einer Stabilität in den Tugenden gelangen. Noch mehr, wir müssen die Fülle aller Tugenden in uns zentrieren. Das klingt unglaublich, aber es ist ja das Werk Gottes. Wir brauchen nur zuzustimmen, mitzuwirken. Deshalb ist es wichtig, dass wir über die Tugenden auch wissen, dass wir sie aufnehmen, dass wir sie kennen, dass wir sie lieben. Wir müssen sie leben. Wir müssen sie stabil, kontinuierlich, zuverlässig leben, um die Gabe in Besitz nehmen zu können. Und so hat Jesus es genauso bei Luisa gemacht. Er hat ihr alle Tugenden erklärt, er hat über sie gesprochen und sein Wort, allein sein Wort, ist es schon, das die Tugenden wie Samen in die Seele hineinlegt und sie formt, entfaltet, entwickelt, vollendet am Ende. Ich sollte auf die niedrige Ebene deines menschlichen Willens herabsteigen. Also Jesus hat seinen göttlichen Willen sozusagen nicht verlassen, aber der göttliche Wille ist noch tiefer, er hat sich entäußert. Wir erinnern uns an das Wort der Heiligen Schrift. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Er ist auf die Ebene des Menschen herabgestiegen. Und so stieg Jesus auch in Luisa auf die niedrige Ebene des menschlichen Willens herab. Und was tat er? Um ihn zu entleeren, zu reinigen, zu verschönern und in allem neu zu ordnen. Also entleeren, reinigen und verschönern. Das ist es, was Gott in uns tut, bevor wir die Gabe des göttlichen Willens in Besitz nehmen können. Wir können schon anfangen, im göttlichen Willen zu leben, unsere Akte in ihm zu tun. Aber erst wenn dieses Werk der Entleerung, der Reinigung, der Verschönerung abgeschlossen ist, wenn unser menschlicher Wille umgewandelt ist, dann nehmen wir die Gabe in Besitz. Jesus sagt, man kann sagen, dass es viele Arten von Schöpfungen waren, die ich in dir vollbrachte. Ich sollte die alte, ungeordnete Erde deines menschlichen Willens verschwinden lassen. Die alte, ungeordnete Erde, das sind die Leidenschaften, die ungeordneten Seelenkräfte. Um die Ordnung des göttlichen Fiat in der Tiefe deines Inneren zurückzurufen. Das Fiat schuf mit seiner schöpferischen Kraft Himmel, Sonnen und Meere. Von überraschenden Wahrheiten, also die Wahrheiten vergleicht er mit Himmel, Sonnen und Meeren, weil es neue Schöpfungen sind. Es schuf diese neuen Himmel, Sonnen und Meere seiner Wahrheiten, seiner Kenntnisse in ihrer Seele und diese sollten wieder erstehen in ihrer Seele. Die neue Schöpfung im Menschen, in der Seele des Menschen. Und während er schuf, diese neue Schöpfung bildete in der Seele der Luisa, ließ er die alte Erde deines ganzen Wesens verschwinden. Also er gestaltete Luisa Picaretta vollständig um. Das Alte, die alte Erde, den alten Menschen ließ er verschwinden und ließ an seine Stelle den neuen Menschen treten. Das steht zwar nicht hier, aber wir kennen diesen Gedanken aus den Paulusbriefen. Wie oft spricht er davon, dass wir den alten Menschen, den alten Sauerteig in uns verschwinden lassen müssen. Diese alte Natur lebt vom Gesetz des Fleisches. Sie lässt sich leiten vom Fleisch, von der Begierde, von der Erde, von allem, was menschlich, was irdisch, was äußerlich ist, was ungeordnet ist. Der neue Mensch lebt vom Geist. Friede, Freude, Heiligkeit, Tugend, Sanftmut, Liebe, Güte. Das ist das Leben des Heiligen Geistes. Das geht ganz in die Richtung des göttlichen Willens, was Jesus hier uns enthüllt und mitteilt. Diese höhere Gabe, dieses höhere Leben im göttlichen Willen, das ist ganz aus dem Heiligen Geist. Leben im göttlichen Willen ist eigentlich die Erfüllung dessen, was Paulus ersehnt hat. Ganz aus dem Heiligen Geist, ganz vom Gesetz des Heiligen Geistes leben. So weit kommen, dass wir das Gesetz des Fleisches wirklich endgültig überwinden. Diese bösen Neigungen, dieses Gesetz, das dem ständig im Streit liegt mit dem Gesetz des Geistes. Unser Inneres freut sich am Gesetz des Geistes, aber solange wir nicht frei sind von den bösen Begierden, werden wir immer wieder umgeworfen von diesen ungeordneten Neigungen in unserem Innern. Im göttlichen Willen leben heißt nicht mehr umgeworfen werden, nicht mehr besiegt werden von der alten Natur, denn die alte Natur, die ist besiegt. Sie wird überwunden im göttlichen Willen. Jesus sagt hier, und du weißt, wie all das, diese neue Schöpfung, wie all das durch das Kreuz gereift ist. Also durch das Kreuz, durch das Leiden ist das Leben des göttlichen Willens in Luisa gereift, ist ihre Seele herangereift für den Empfang der Wahrheiten, der Kenntnisse. Aber auch noch etwas anderes. Alles ist durch das Kreuz gereift, aber auch noch durch deine Absonderung von allem, um dich auf Erden leben zu lassen, als ob sie nicht mehr Erde für dich wäre, sondern Himmel. Also so losgeschält von allem, was irdisch ist, dass sie auf Erden schon mehr lebt wie jene, die im Himmel sind, als die Erdenbewohner. Mehr himmlisch als irdisch. Und indem ich dich immer absorbiert hielt, entweder mit mir oder in der Sonne meines göttlichen Fiat. Das macht dann gar nicht mehr so viel aus, entweder in Jesus, in seiner Person absorbiert oder in der Sonne des göttlichen Fiat. In den höheren Bänden finden wir das ganz deutlich. In den früheren Bänden, in den ersten Jahren, hat Luisa unwahrscheinlich gelitten, wenn Jesus nicht da war, wenn er sich nicht zeigte, wenn er sich verbarg. Und je mehr die Zeit fortgeschritten war, umso mehr hat sie auch diesen Verlust oder diese Beraubungen, diese Entbehrungen leichter ertragen können, denn sie gab sich ganz im göttlichen Willen hin, in dieser Sonne, in diesem Ozean des göttlichen Willens, des Fiat. Sie schwamm im Fiat. Da sind diese Beraubungen Jesu, man hat den Eindruck, dass sie ihren ganzen Schrecken verloren haben, weil sie im Fiat den ja mehr als würdigen entsprechenden Ersatz gefunden hat, um es einmal so auszudrücken. Im Fiat ist sie geschwommen, der göttliche Wille war ihr Leben. Die Beraubungen Jesu waren für sie keine so schweren Leiden mehr, denn ja, sie lebte im Licht, ob es jetzt in Jesus war oder im Fiat. Das war dann ziemlich sozusagen gleich. Jesus sagt hier, deshalb war alles, was ich getan habe, nichts anderes als die Ordnung, also vom Kleineren zum Größeren, die nötig war, um dir die große Gabe meines göttlichen Willens zu geben, wie sie dem ersten Menschen im Anfang der Schöpfung gegeben worden war. Also Luisa hat mit der Inbesitznahme der Gabe des göttlichen Willens dasselbe empfangen, was Adam hatte, am Anfang im Zustand seiner Unschuld. Und deshalb waren so viele Vorbereitungen nötig, denn sie sollten diesem Menschen dienen, der das große Geschenk unseres Willens als sein geliebtes Erbe besitzen sollte. Symbol der großen Vorbereitungen, die in deiner Seele gemacht wurden. Also so wie Adam am Schluss kam nach dem großen Werk der Schöpfung als Krone, als Edelstein, als Meisterwerk, so hat Jesus auch in Luisa alles geordnet und vorbereitet, bis zuletzt der König kam, der göttliche Wille, der in ihrer Seele regieren sollte. Bete deshalb meine Verfügungen an und danke mir, indem du mir treu bist. Und jetzt kommt er auf diesen Unterschied zwischen der Erlösung und dem Reich des göttlichen Willens. Er erklärt hier, wie er vorgegangen ist. Er hat zuerst die Erlösung bekannt gemacht, obwohl er für das Reich des göttlichen Willens gekommen war. Aber nach außen hin gab es nur die Erlösung. Und so war es auch bei Luisa. Er hat zuerst über diese Ebene der Erlösung der menschlichen Heiligkeit gesprochen und sie so weit gebracht, diese menschliche Heiligkeit zu vollenden. Also er sagt, ein anderes Beispiel ist meine Erlösung und wie es nötig ist, zweitrangige Werke zu tun, um die Absicht zu erreichen, die erstrangigen Werke zu formen, die wir uns als Ziel gesetzt haben. Meine Herabkunft auf die Erde, das Annehmen des menschlichen Fleisches, war genau das, die Menschheit wieder zu erheben und meinem göttlichen Willen die Rechte zu geben, in dieser Menschheit zu regieren. Also das war seine Sendung, die Menschheit wieder vom Fall aufzuheben und dem göttlichen Willen die Rechte zu geben, wieder zu regieren in der Menschheit. Denn durch das Regieren in meiner Menschheit, also in seiner Menschheit war es ja der Fall, da regierte der göttliche Wille, wurden die Rechte auf beiden Seiten wieder in Kraft gesetzt, seitens des Menschen und seitens Gottes. Beide haben wieder ihre Rechte zurückbekommen. Das heißt, Gott hatte wieder das Recht, im Menschen zu regieren, der Mensch hatte das Recht, wieder im göttlichen Willen zu leben. Doch kann man sagen, dass ich nichts darüber gesprochen habe, wir wissen das aus der Heiligen Schrift, oder nur ein paar Worte, indem ich verständlich machte, dass ich in die Welt gekommen war, nur um den Willen des himmlischen Vaters zu tun und seine große Bedeutung begreiflich zu machen. Bei einem anderen Anlass sagte ich, jene, die den Willen meines Vaters tun, sind mir Mutter, Schwestern und Brüder und gehören zu mir. Was das Übrige betrifft, schwieg ich. Während aber der Zweck oder die Absicht genau jene war, das Reich meines göttlichen Willens inmitten der Geschöpfe zu errichten. Jedoch war es richtig, dass ich nicht nur die Geschöpfe in Sicherheit brachte. Er wies uns den Weg zum Himmel, sondern ich sollte auch meinen göttlichen Willen in Sicherheit bringen. Und dies tat er, indem er dem göttlichen Willen seine Rechte über alles Fleisch zurückgab, wie ich es ihm über das meine gegeben hatte. Also indem Jesus dem göttlichen Willen die absolute Herrschaft in seiner Menschheit gab, hat er dem göttlichen Willen die Rechte über alle Menschen zurückgegeben. Er hat es gelebt und für uns hat er diese Rechte zurückgekauft. Sonst hätte es eine Unordnung im Werk der Erlösung gegeben. Also er musste zuerst die Erlösung bringen und bekannt machen, damit er das, was er im göttlichen Willen verborgen getan hatte, schenken konnte. Sonst hätte es eine Unordnung gegeben. Die Erlösung hätte nicht ihre Frucht bringen können. Die Erlösung muss praktisch implizit schon das Reich des göttlichen Willens enthalten. Wie hätte ich kommen können, die Geschöpfe in Sicherheit zu bringen und dabei unsere göttlichen Rechte, nämlich die unseres Fiat, verfallen zu lassen? Das konnte nicht sein. Also wenn Gott die Geschöpfe in Sicherheit bringen will, dann impliziert das, dann setzt das voraus, dass zuerst dem Fiat die Rechte zurückgegeben werden. Der göttliche Wille musste sein Recht über den Menschen zurückbekommen. Nur dann kann der Mensch in Sicherheit gebracht werden. In Sicherheit gebracht werden heißt ja letztlich, dass er wieder im göttlichen Willen leben kann. Das ist unsere Sicherheit. Doch selbst wenn es der erste Zweck war, die Konten meines göttlichen Willens auszugleichen, also eben die Rechte des göttlichen Willens wiederherzustellen, sprach ich über die Vergebung, die Losschälung. Ich setzte Sakramente ein, also diese Heilmittel, die Medikamente. Ich litt schreckliche Leiden, sogar bis zum Tod. Also, es war der erste Zweck, die erste Absicht, das Reich des göttlichen Willens zu bringen. Aber zuerst sprach er über die Erlösung, die Vergebung, die Losschälung, die Tugenden. Das Kreuz war sein Ziel. Im Werk der Erlösung, das Werk der Erlösung ist gekrönt durch das Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz. Am Kreuz hat er den alten Mensch getötet, gekreuzigt. Man kann sagen, dass dies die neue Schöpfung war, die ich bereitete. Die neue Schöpfung ist das Reich des göttlichen Willens. Damit die Geschöpfe meinen göttlichen Willen als König inmitten seines Volkes empfangen konnten, um ihn regieren zu lassen. Der göttliche Wille ist König, der König kommt zuletzt, wenn alles bereitsteht. So wie es bei der Erschaffung des Menschen war. Alles wurde erschaffen, Sonne, Mond und Sterne, das ganze Universum, die ganze Erde mit Pflanzen und Tieren, alles war da. Dann kam der Mensch. Bei Luisa war es auch so, er hat sie im Ganzen neu geordnet, geheiligt, gereinigt, entleert und dann kam der König, der göttliche Wille. Und so war es bei der Erlösung. Jesus kam auf die Erde, er hat alles bereitet, er hat über die Vergebung, die Losschälung gesprochen, die Tugenden, damit sich der Mensch, der so tief gefallen war, überhaupt einmal sozusagen aufrappelt und sich im Guten festigt. Dann kommt erst der König, der Mensch muss bereit sein. Und bei Luisa war es auch so. So habe ich es bei dir getan. Zuerst habe ich dich vorbereitet. Ich sprach zu dir über Kreuze, über Tugenden, über Liebe, um dich zu disponieren, die Lehren meines Fiat zu hören, damit du durch seine Kenntnis das Fiat lieben würdest und in dir selbst das große Gut seines Lebens fühlen solltest. Sie fühlte es ja, das ist in ihren Schriften immer wieder dokumentiert. Sie fühlte, wie Jesus sich bewegte in ihr, wie er atmete, seine Arme in ihren Armen ausstreckte, sein Herz pochte. Sie fühlte das alles. Und du sein Leben allen zu geben wünscht. Sie war dann erst bereit, sie hatte dann erst diese Sehnsucht, das Verlangen, sein Leben allen zu geben, um es bekannt zu machen, damit es geliebt werde und regieren möge. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.